Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf. Ihr seid hier beim Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir sind für euch immer in ganz unterschiedlichen Ecken der Welt unterwegs und bringen viele Geschichten mit. Die schönsten davon hört ihr dann hier für eine gute halbe Stunde quasi Kopfkurzurlaub. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Reisebegleiterin Silvia Tiborski.
Und wie schön, dass wir heute einen Gast haben. Sie war schon mal bei uns für unsere München-Folge und sie war auch schon ungezählte Male an dem Ort, zu dem die Reise in dieser Folge geht, an der Amalfiküste in Italien. Man könnte sagen, es ist so aus Münchner Perspektive schon fast ihr persönlicher Vorgarten. In jedem Fall ist es ihr ganz großer Sehnsuchtsort. Herzlich willkommen, Anja Schauberger.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig.
Wir uns auch. Und wie? Amalfi, Costiera Amalfitana. Ich kann kein Italienisch, aber ich versuch's mal.
Ich fand, das klang sehr authentisch.
Das erzeugt sofort Fernweh und sehr schöne Bilder bei mir. Ich sehe da so eine kurvige Küstenstraße, die flimmernde Adria, sehr dicke Zitronen, Sonnenschirme, so mit dem Fels verwachsene Hotels, Eisbecher, schöne Menschen mit großen Sonnenbrillen. Aber wo genau liegt eigentlich dieser Sehnsuchtsort, diese Küste? Ich gestehe, ich war selbst noch nie dort, nicht mal in der Nähe. Ich habe es tausendmal vorgehabt und ich bin mir sicher, nach heute werde ich es mir wieder ganz fest vornehmen. Also, die Amalfiküste liegt südlich von Neapel auf der unteren Seite der Halbinsel Sorrent. Und vor deren Spitze liegt in Sichtweite die Insel Capri. Größere Städte sind zum Beispiel Amalfi, also das namensgebende Amalfi, aber auch Positano. Seit 1997 gehört diese ganze Küste nicht nur zu den Italien-Sehnsuchtsorten, sondern auch zum UNESCO-Welterbe. Weil es ist halt auch nicht nur ein Touristen-Hotspot, es ist auch eine Kulturlandschaft mit einer ganz langen Geschichte und einer echt außergewöhnlichen Topografie. Mhm. So hat es die UNESCO begründet. Und es ist eine Kulturlandschaft, die eben dazu noch wahnsinnig gut aussieht.
Ja, also diese Bilder stimmen auch alle. Ich war einmal da und diese Bilder sind Fluch und Segen zugleich. Anja, du hast für die nächste Ausgabe von Merian, die erscheint im Juni, eine Ode an die Amalfiküste geschrieben. Du schreibst darin so ganz ungeschönt von allem, was der Tourismus in dieser wirklich zauberhaften Region gemacht hat. Und ist es trotzdem deine persönliche Liebeserklärung an diese, sagen wir mal, 50 Kilometer lange Küste? Erzähl uns doch mal, wie es überhaupt zu dieser großen Liebe kam.
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil sie so ein bisschen andersrum ist. Ich wollte nicht unbedingt an die Amalfiküste, aber ich wollte unbedingt in dieses Hotel. Und das haben wir entdeckt 2019. Und ich habe das meinem Freund gezeigt und er war auch gleich Feuer und Flamme. Und wir wussten auch gar nicht so richtig, Amalfiküste hat natürlich schon eine Idee, aber ich glaube nicht so richtig am Schirm, was uns erwartet. Und dann haben wir das gebucht und sind dann einfach mit unserem kleinen Ford darunter gefahren, was auch so ein bisschen irre ist eigentlich im Nachhinein, weil es ja doch 14 Stunden Fahrt sind. Und ich kann nicht Auto fahren, das heißt, mein Freund ist alleine gefahren. Und dann sind wir da diese irre Strecke runtergebrettert. Und der letzte Abschnitt ist eigentlich dann so der anstrengendste, weil du kommst dann von dieser italienischen Autobahn runter und fährst dann halt erst auf diese Amalfitana, auf diese Küstenstraße, bist eigentlich schon total platt. Und dann kommt eigentlich so diese Anstrengung. Weg, weil diese Straße ist eng, die Busse hupen vor diesen Kurven, weil du nicht siehst, wer kommt. Unten geht's steil runter zum Meer, nach oben geht's steil hoch. Also es ist sehr aufregend.
Man hofft immer, dass keiner einem entgegenkommt, oder?
Ja. Und genau, aber halt auch irre schön und hat mich einfach total umgehauen. Ich werde das nie vergessen, wie wir da das erste Mal drauf gefahren sind. Und dieser Blick und diese Kulisse, es war wirklich wie im Film. So, und dann haben wir da unser Auto geparkt und dadurch, dass das ja so in diesen Hang reingebaut ist, siehst du es ja von oben nicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen größeren Überraschungseffekt, als wenn man wie bei anderen Hotels hinfährt und dann sieht man gleich alles, hast du halt da irgendwie so unten dann dieses ganze Hotel, das sich über so mehrere Stockwerke und Terrassen und Gärten und das Restaurant und so schlängelt. Also haut mich immer wieder um, jedes Mal, wenn ich ankomme. Ich kenne es ja jetzt schon sehr gut, das ist wirklich unser Lieblingshotel geworden. Ist immer wieder einfach Wahnsinn.
Klingt großartig. Also vielen Dank, Anja, dass du uns überhaupt deinen Geheimtipp verrätst. Die Villa San Michele bei Ravello, hast du eben schon gesagt.
Ja, genau.
Das liegt ein bisschen östlich von der Stadt Amalfi. Erzähl doch mal, wie es da drin aussieht und was dieses Hotel so besonders macht.
Also was es für mich so besonders macht, wie es ja auch, glaube ich, bei allen Orten ist, die man so ins Herz schließt, es geht natürlich viel über die Menschen. Also das wird von der Familie betrieben seit den 80ern und der Vater arbeitet unten im Restaurant, die Mutter hat irgendwie auch mal mitgekocht oder man trifft sie oben an der Rezeption, die beiden Brüder arbeiten im Service, die Oma hat dann früher noch im Garten die ganzen Pflanzen gegossen. Es gibt auch einen bestimmten Kellner, auf den wir uns jedes Jahr freuen, den Antonio. Dann läuft natürlich sehr viel über das Essen, wir sind ja auch immer noch in Italien. Das Essen ist einfach fantastisch. Und ja, es ist einfach vielleicht auch wegen diesem Kontrast, dass dieses Hotel so an der Straße liegt, du aber weilst dann auch, weil du direkt am Meer bist und du hast halt da einfach auch komplett deine Ruhe. Es ist für mich echt so eine Oase geworden an einem der belebtesten Orte, die ich touristisch so kenne. Du hast von allen Zimmern aus, hast du auch einen Balkon oder eine Terrasse und auch Meerblick. Und dieses ewig das Meer beobachten, wir waren auch schon da, als es geregnet hat, als es ganz stürmisch war, dass das Meer immer anders aussieht und du das Meer aber immer im Blick hast, 24/7. Ja, das ist mein Zen-Moment.
Ich habe mir das mal angeguckt im Internet und das ist ja wirklich so eines von diesen Hotels, wo man wirklich gerne viel Zeit im Hotel verbringt. Aber wenn man sich von diesem tollen Hotel mal losreißt, welche Orte würdest du empfehlen? Also zum Beispiel jetzt zum Baden.
Also ja, das Baden persönlich finde ich halt so ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es ganz toll, wenn man sich halt ein Hotel bucht, das dann auch einen Privatstrand oder einen eigenen Zugang zum Meer hat. Weil diese berühmten Strände auch von Amalfi und Positano, die sind natürlich wahnsinnig beliebt und dementsprechend auch gut besucht. Und es gibt eine historische Steinbrücke, die heißt Fiordo di Furore. Und darunter ist auch eine kleine Bucht mit einem Strand. Das ist auf jeden Fall auch ein beliebtes Instagram-Motiv. Deswegen, das sind einfach alles sehr gut besuchte Orte. Und da tut man sich eigentlich selber einen Gefallen, wenn man sich dann irgendwie ein Hotel bucht, das halt einen eigenen Wasserzugang hat. Was auch eine Möglichkeit ist, es gibt ja auch noch ein paar andere Städte an der Amalfi-Küste, die auch oft vergessen werden, wie zum Beispiel Atrani oder Maiori. Da ist es zum Beispiel so, dass man vielleicht eher noch ein Plätzchen findet da an dem Strand.
Du schreibst in deinem Text einen Satz, den ich sehr mochte, weil er auch absolut stimmt. Den lese ich jetzt mal vor. Das Wichtigste an der italienischen Küste, an jeder italienischen Küste, ist ein guter Rückzugsort. Kann man natürlich absolut unterstreichen. Du bist ja da an der Amalfi-Küste auch in allerbester Gesellschaft mit deiner Meinung, dass es vor allem auf eine richtig gute Basis ankommt. Also man könnte jetzt ein ewiges Line-up berühmter Namen hier vorlesen. Jackie Kennedy hat 1962 im selben Ort wie du Urlaub gemacht, in Ravello, im Palazzo Episcopio. Das Time Magazine schrieb damals über ihren Urlaub: Aus 2 Wochen wurden 3, aus 3 wurden 4. Und man habe sich gefragt, ob Jackie Kennedy vielleicht bald eingebürgert würde. Anja, wie ist Ravello denn so als Ort? Der liegt ja nicht direkt am Meer, der liegt oberhalb. Also hast du auch schon über eine Einbürgerung nachgedacht?
Ja, das wäre auf jeden Fall traumhaft. Also Ravello gefällt mir deswegen so gut, wie du sagst, es liegt ganz oben. Man muss entweder mit dem Bus rauffahren, es fahren natürlich auch Taxis, oder man fährt mit dem eigenen Auto oder mit dem Roller. Da findet man auch eher noch einen Parkplatz. Aber dadurch, dass es auch so weit oben liegt, verirren sich auch nicht ganz so viele TouristInnen da hoch. Wir haben einmal auch zum Beispiel den Fehler gemacht, dass wir da zu Fuß raufgelaufen sind. Als wir das erste Mal da waren, hat mein Freund einfach nur geguckt, wo wir mittags eine Pizza essen können. Und wir wussten nicht, dass es so weit oben liegt und sind dann diese berühmten 1500 Stufen nach Ravello raufgestiegen, wo wir dann echt oben ankamen und die Kellnerin in der Pizzeria meinte, habt ihr gerade ein Workout gemacht? Und ganz berühmt ist dieser Garten von der Villa Ruffolo. In diesen Garten hat sich auch Richard Wagner sehr verliebt und deswegen gibt es jetzt auch jedes Jahr in Ravello ein Festival, ihm zu ehren.
Ich bin immer noch ganz beeindruckt von den 1500 Stufen. Neben Jackie Kennedy waren auch noch viele andere Stars an der Amalfi-Küste in den 50er, 60ern. Liz Taylor und Richard Burton zum Beispiel, Maria Callas, Laurence Olivier, Leonard Bernstein. Die hatten auch alle so ein Lieblingshotel wie du und Jackie. Das war die Villa Treville in Positano, hast du vorhin schon kurz erwähnt.
Es gibt, glaube ich, irre viele, die sich total in diese Küste verguckt haben. Und ich kann, Anja, deine vertrackte Liebesgeschichte übrigens total gut verstehen. Ich habe nämlich auch so einen komplett overtouristeten Sehnsuchtsort in Italien, Venedig. Und ich habe da immer mal so Momente gehabt, wo ich richtig geschockt war und totalen Fluchtreflex krieg, wenn dann so ein diese Kreuzfahrtschiffe angelegt haben und dir kommen diese Massen von Menschen in diesen kleinen Gassen entgegen. Und dann gehst du zwei Ecken weiter und dann gibt's eine kleine Piazza und ein nettes Café und auf einmal ist niemand mehr da. Ich fand das immer wieder so faszinierend und das ist auch so ein Ort, wo ich wirklich schon so, so oft war in ganz verschiedenen Konstellationen und so Jahreszeiten und es ist immer einfach total faszinierend. Und da wie dort ist ja irgendwie das Klischee erfüllt sich komplett, also inklusive aller Schattenseiten. Und da wie dort gibt's auf diesem relativ kleinen Raum, die Amalfiküste ist ja auch nicht riesig, faszinierend ruhige und total unentdeckte Ecken. Mhm. Positano ist ja quasi so, wenn man diese Analogie zieht zu Venedig, das San Marco der Amalfiküste, also einer der exponiertesten und auserzähltesten Orte. Aber Silvia, du hast da eine ganz persönliche Geschichte mit.
Ja, tatsächlich. Ich war zwar nicht in der Villa Treville, aber ich war dort mit meinem Mann 2007 in den Flitterwochen. Wir sind von Rom nach Neapel, Capri und dann nach Positano gefahren. Und Positano war sein Vorschlag gewesen. Er hat damals diese Mafia-Serie The Sopranos geguckt und eine Folge spielt dort oder kommt kurz vor und das fand er so schön. Und dann hat er uns da ein Hotel gebucht. Alles haben wir ohne Auto gemacht und das war jetzt angesichts dieser schönen Küstenstraße auch fast ein bisschen schade. Ging aber trotzdem total gut auch mit Zug und Fähre.
Positano hat keine 4000 Einwohner und ist so ein Ort, der hat die klassische Karriere eines einstigen Fischerdorfes gemacht. Mhm. Also dessen Traumlage und Pittoreskheit dann irgendwann entdeckt wurden. Der Schriftsteller John Steinbeck, der hat in den 50er Jahren eine Geschichte geschrieben über Positano. Manche sagen, er war der Auslöser dieses Positano-Hypes. Also ein Booster war er sicherlich und hat ein paar sehr schöne Sätze da drin. Ich zitiere mal zwei. Er hat geschrieben, ich habe das Empfinden, dass die Welt in Positano senkrecht steht. Das sagt viel über die Art, wie diese Orte da in den Fels gebaut sind. Und Positano geht unter die Haut. Es wirkt nicht real, wenn du dort bist und es wird verlockend real, wenn du gegangen bist. Also Positano geht vielen unter die Haut. Silvia, wie war es bei dir?
Ja, ich fand es schon sehr, sehr schön, ne? Und auch so verschachtelt, so wie du das erzählt hast, Anja. Ich weiß noch, dass die Straßen sehr steil waren, manche Orte man nur über Treppen erreicht hat und dass man als Fußgänger so ein bisschen aufpassen musste, dass nicht die Autos rauschen da ziemlich an dir vorbei. Das ist eine enge, schmale Küstenstraße. Ich habe vor allem eine sehr schöne Erinnerung noch im Kopf. Wir sind da an so einem lauen Sommerabend über diesen zentralen Platz von Positano spaziert und in der Kirche dort fand ein Konzert statt von einem Jugendorchester. Also es war jetzt nichts Großes und da standen Leute, winkten uns zu, kommt rein, es kostet auch nichts und dann ja, haben wir uns da einfach spontan reingesetzt und zugehört und das war so berührend, weil dieser Konzertort einfach so schön war und die jungen Menschen haben so toll gespielt, ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen. Ja, und davon abgesehen habe ich an Positano aber gar nicht so viele Erinnerungen, anders als jetzt an Rom oder Neapel oder Capri, muss ich sagen.
Du hast ja eben diese Küstenstraße auch nochmal erwähnt. Auf die müssen wir jetzt mal kommen. Die heißt offiziell Strada Statale 163 und schlängelt sich diese gesamte Küste entlang. Ich sehe da automatisch ein Fiat Cinquecento vor mir, ein Ape, eine Vespa oder sowas und am allerbesten natürlich ein Cabrio. Und Anja, dann du so mit Kopftuch und riesiger Sonnenbrille und Wind im Haar. Erzähl mal, wie es ist, diese Straße zu fahren.
Ich fahre ja selber kein Auto, das heißt, mein Freund saß am Steuer. Wir haben leider kein Cabrio und ich hatte auch kein Kopftuch auf, nach 14 Stunden. Aber also wenn man ankommt, das ist auf jeden Fall dieser totale Wow-Moment und man hat dann halt eben diesen irrsinnigen Blick und es ist aber auch ein bisschen gefährlich oder zumindest spannend, weil man halt immer wieder gucken muss, wer kommt da jetzt ums Eck und vor allem dann siehst du auch die ganzen Busse, die da fahren, also normale Linienbusse. Und wenn man aber angekommen ist, würde ich tatsächlich empfehlen, das Auto am besten stehen zu lassen. Also es fahren diese Busse, man kann sich auch total gut ein Taxi nehmen oder auch irgendwie einen Roller ausleihen, da kommt man meistens auch überall hin. Und zu Fuß gehen, Silvia, wie du auch meintest, das ist irgendwie kein richtiger Fußgängerort, also man muss halt an dieser Straße entlang aufpassen, dass man einfach sichtbar ist für die Autofahrer und kann halt so dann von Ort zu Ort spazieren. Das geht schon auf jeden Fall, aber man sollte auf jeden Fall gut aufpassen.
Klingt nach einem Erlebnis für sich. Wenn wir jetzt mal, gerade diese Straße ist natürlich auch immer sehr, sehr nah am Meer und das Meer ist ja auch der Star oder die Bühne der Amalfiküste. Aber gibt es denn nicht auch schöne Orte im Hinterland, wo es sich auch lohnt, mal so ein bisschen von der Küste wegzufahren?
Total, da sieht man auch einige, wenn man zum Beispiel eben auch diesen Linienbus nimmt, rauf nach Ravello, da kommst du halt auch an so alten Bauernhöfen vorbei oder einfach an so Agriturismo, was dann eher so im Hinterland versteckt ist. Und also diese Orte, da kann man auch, glaube ich, echt nochmal ganz anders auch die Ruhe genießen, hat trotzdem oft auch noch einen Meerblick vor. Und ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist dieses Valle del Fiere, das ist hinter Amalfi und da gibt es auch so ein ganz besonderes Agriturismo. Da wird jeden Tag frisch und saisonal gekocht. Das Obst und Gemüse kommt tatsächlich auch aus dem eigenen Garten. Die bieten auch Kochkurse an und wenn man dann doch sagt, man hat jetzt ein Glas Wein zu viel getrunken, kann man da auch schlafen. Es gibt auch ein Gästezimmer. Und dann auch noch sehr schön, dieses Hinterland eignet sich auch total gut eben zum Wandern. Also es gibt einen ganz bekannten Wanderweg, der Sentiero degli Dei, übersetzt auch der Pfad der Götter. Und von dort aus hat man wirklich einen fantastischen Blick auf die Küste und auch auf Capri. Und dann gibt es noch so Vereine wie Hiking the Amalfi Coast, kann man sich bei Instagram anschauen. Die bieten auch noch so ein paar andere Pfade an und Wanderwege, zum Beispiel den Path of the Monks von Maiori nach Erki oder den Zitronenpfad, wo man dann auch an so einem Landwirtschaftsbetrieb vorbeikommt, da wunderschön Mittag essen kann. Also das sollte man, auch wenn man gerne wandern geht, ist die Amalfi-Küste auch wirklich ein absoluter Traum, eben mit diesem tollen Blick aufs Meer und auf die umliegenden Inseln.
Den Zitronenwanderweg würde ich auf jeden Fall gehen. Klingt wirklich schön. Jetzt haben wir also dieses historische Ravello angeschaut, das glamouröse Positano und das Hinterland. Bevor es weitergeht in die Stadt, die der Küste ihren Namen gibt, machen wir eine kurze Pause und stellen euch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Coverthema ist Frankreichs Norden. Da geht es zum Beispiel um die kleine Insel Chassey, nicht weit entfernt vom berühmten Mont Saint-Michel. Wir zeigen zwei völlig unterschätzte Städteperlen, Lille und Amiens, und sind auf zwei Roadtrips unterwegs, durch das Elsass und entlang der Seine, von Paris bis zu ihrer Mündung.
Außerdem das Wunderland Oman, Amerikas Musikherz Nashville, eine Ode an den Bodensee mit ganz vielen tollen Genussorten, Best of Basel und unser Gourmet-Guide Olaf de Hade war diesmal in Valencia unterwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. Und jetzt ganz schnell wieder zurück an die Amalfi-Küste und zwar quasi ins Zentrum nach Amalfi. Anja, du warst ja nicht ganz so begeistert, jedenfalls warst du offenbar in der Hochsaison dort.
Genau, also das erste Mal, als wir eben hingefahren sind, das Hotel liegt unweit von Amalfi, sind wir dann eben auch mal rüber spaziert, so ein bisschen nichts ahnend, was uns da erwartet. Und es war im September. September, muss man halt auch dazu sagen, ist einfach eine wahnsinnig gute Reisezeit für dort. Es sind auch sehr viele Asiatinnen dort, sehr viele AmerikanerInnen, so Leute aus der ganzen Welt. Und ich war so ein bisschen erschlagen, dann quetscht man sich durch diese Gassen und viele Leute haben irgendwie Selfie-Sticks dabei und es ist so ein, vielleicht dann eben auch, was du so von Venedig erzählt hast, und haben jetzt mittlerweile aber eben raus, dass wir dann so die Hotspots einfach ein bisschen meiden. Ansonsten eignet sich auch der Oktober noch wahnsinnig gut, weil das Meer einfach so aufgeheizt ist. Also wir waren auch einmal, ich glaube sogar erst Mitte, Ende Oktober da und es ging wirklich noch total gut. Das Meer ist teilweise dann wärmer als die Außentemperatur.
Du sagtest vorhin, ihr seid darüber spaziert in die Stadt Amalfi. Da kann man hinlaufen.
Genau. Unser Hotel ist ja unterhalb von Ravello. Wir sind ja am Meer. Und dann kannst du an dieser Amalfitana kannst du entlanglaufen. Das ist nicht weit. Das sind so 10, 15 Minuten. Von Ravello aus, wenn du jetzt direkt oben am Berg bist, würde ich eher empfehlen, den Linienbus einfach zu nehmen. Okay. Also der fährt direkt von Ravello nach Amalfi.
Und wenn man außerhalb der Ferien dorthin fährt und das alles wieder so ein bisschen ruhiger ist, was würde man sich dort in Amalfi in der Stadt anschauen? Gibt es da so Must-Sees?
Ja, also ein Must-See ist auf jeden Fall der berühmte Dom von Amalfi. Und ich finde aber auch die Stadt kulinarisch wahnsinnig spannend. Also es gibt zum Beispiel das sehr gute Sterne-Restaurant Sensi oder auch so eine Edelpasticceria, die heißt Panza. Die ist auch an diesem Platz vor dem Dom und die gibt es schon seit 1830. Also einfach ein wahnsinnig guter Tipp. Es ist sehr, sehr lecker. Man kann da toll sitzen und tolle Kuchen essen und Törtchen und Gebäck. Und dann möchte ich mir aber, ich war ja immer noch nicht in Positano, aber habe ich auch einen tollen Tipp bekommen. Und zwar gibt's dort ein archäologisches Museum. Und das soll ganz toll sein, hat mir ein Freund empfohlen, der eben dort war. Und da kann man auch sich die Überreste von einer alten römischen Villa anschauen, die beim Ausbruch vom Vesuv verschüttet worden ist. Und das möchte ich mir unbedingt, wenn ich es dann wirklich mal nach Positano schaffe, möchte ich mir das unbedingt anschauen, weil das ganz, ganz spannend klang.
Ja, also das möchte ich nochmal aufgreifen, dieses Stichwort, weil ich bin ja also in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch ein bisschen auch in die Historie eingetaucht. Und ich finde, man muss da auch noch mal über die Bedeutung dieser Region, über den Tourismus hinaus sprechen. Stichwort Welterbe. Also die UNESCO geht ja weniger nach Schönheit, sondern eher nach Bedeutung. Und dieser Küstenabschnitt war mal wirklich ein internationaler Handelsgigant. Also da stecken wirklich interessante Geschichten drin. Und ich habe mich da als Politologin auch ein bisschen festgelesen, weil die Tavole Amalfitane aus dem 11. Jahrhundert gilt als eine der ältesten Seerechtsbücher. Also sowas finde ich immer wichtig zu wissen. Der Tourismus hat hier quasi nur ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es gab aber schon viele davor.
Wo wir jetzt bei den Kapiteln sind, ich suche jetzt mal eine Überleitung zu einem der wichtigen Themen hier in diesem Podcast. Wir sind in Italien und haben noch nicht übers Essen gesprochen.
Ja, aber gefühlt ist das Essen ja immer dabei. Ne? Es hat ja schon so ein bisschen mitgeschwungen. Also mein absolutes Lieblingsfoto zu Anja, deiner Amalfi-Geschichte im kommenden Merien ist, man sieht einfach nur eine Hand, die mit einer Gabel Spaghetti Vongole auftritt und dahinter so orange-weiße Sonnenschirme. Das ist für mich so ein Sinnbild. Und den Eisbecher und den kühlen Weißwein und alles, das denkt man sich dann automatisch dazu.
Ich hatte damals auch so ein Erweckungserlebnis. Das war aber in Neapel, was ja auch nicht weit ist. Da hatte ich die beste Pizza ever, wirklich. Die ist wirklich großartig dort.
Das ist ja die Spezialität von Neapel. Aber Anja, gibt's an der Amalfiküste so eine typische Spezialität? Also ikonisch sind ja diese Zitronen, die sind sehr viel größer und gelten auch als saurer als die Zitronen, die wir hier so bekommen. Der Anbau ist wohl auch echt streng reglementiert. Und dazu fällt mir sofort ein Getränk ein, das ich ehrlicherweise überhaupt nicht mag, nämlich der Limoncello.
Ach, den magst du nicht? Das ist ja lustig. Also Limoncello gibt es natürlich überall, klar. Besonders lecker im Limoncello-Spritz, den ich dort auch das erste Mal getrunken habe und der eigentlich so danach erst richtig nach München kam. Jetzt mittlerweile kriegt man den ja überall, aber ich bilde mir ein, dass er trotzdem dort immer noch am allerbesten schmeckt. Genau, und ansonsten, also wenn man auch in dieses ganze Zitronenthema eintauchen möchte, empfehle ich auch wirklich so eine Tour mal zu machen über so eine Zitronenfarm. Da kriegt man dann alles gezeigt, wie die dort wachsen, wie es geerntet wird, auch wie der Limoncello hergestellt wird. Und das ist dann oft auch mit einer Verkostung verbunden. Dann kriegt man doch irgendwie eine hausgemachte Limonade oder eben ein Mittagessen oder dann natürlich auch ein Limoncello. Ich habe auch an der Amalfiküste, das war auch in meinem Lieblingshotel, ein Gericht gegessen. Das habe ich nie vergessen. Das war beim ersten Mal, als wir dort waren. Das war ein geräucherter Büffelmozzarella in Zitronenblättern. Also diese Zitronen, die werden natürlich auch hergenommen für alles andere, was man so kochen und backen kann. Es gibt auch jede Menge leckerer Kuchen und Torten und da kommt natürlich die Zitrone auch immer wieder vor.
Großartig, Zitronenblätter. Wo kann man denn all das, also außer in dem Hotel, besonders gut essen? Hast du noch so ein paar Restaurant-Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, total. Also ein Restaurant, das ich total schön und auch also spannend fand, ist das Ristorante Torre Normanna in Maiori. Und das ist in einem der ältesten Wachtürme an der Küste untergebracht. Der wurde zwischen, ich glaube, 1250 oder 1300 gebaut. Und das Essen ist toll. Man hat einen wunderschönen Blick aufs Meer und sitzt da einfach abends. Also wirklich fantastisch schön. Und dann gibt's auch zum Beispiel ein sehr gutes Fischrestaurant in Atrani. Atrani ist auch eher so eine von den Städten, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, aber die sich absolut lohnen. Und da gibt es zum Beispiel das Aparanza. Das ist ein ganz tolles Fischlokal. Und ich persönlich mag auch gerne oben in Ravello das Mimi. Da gibt es ganz tolle Pizza. Ich finde, wie in Neapel und man sitzt total schön in dem Garten unter Lichterketten abends und hat dann so einen Blick über die Stadt. Also es ist wirklich auch sehr, sehr schön.
Und dann wäre dann noch so ein Ort, der mich total interessieren würde, weil du in deiner Geschichte geschrieben hast, ganz am Schluss, dass du an der Amalfiküste deine Frau aus Irland kennengelernt hast, die dir ein tolles Hotel in Positano empfohlen hat. Jetzt hast du ja dann doch auch vor, mal nach Positano zu fahren. Mhm. Verrätst du uns auch dieses Hotel?
Ja, total gerne. Das ist die Villa Rosa in Positano und es ist so ein ganz kleines, charmantes Hotel, das da vor, ich glaube, über 150 Jahren in den Felsen gebaut wurde. Also von der Bauart ähnlich wie das Hotel Villa San Michele. Und das Tolle an der Villa Rosa soll eben sein, es liegt total zentrumsnah, also man kann alles zu Fuß machen. Es ist für die Gegend sehr bezahlbar und dementsprechend halt echt auch noch ein kleiner Geheimtipp. Das Frühstück funktioniert wie so ein Bed and Breakfast, kriegt man direkt auf die Terrasse oder ins Zimmer gebracht. Sie meinte eben auch zu mir, Anja, du musst unbedingt hin, wenn abends die Touristenboote fahren, dann ist es einfach der schönste Ort der Welt. Und das hat mich so gepackt, dass ich mir dachte, ich muss es mir doch mal anschauen und muss auch über Nacht bleiben. Ich glaube, es ist, Silvia, da wirst du wahrscheinlich mehr wissen, wahrscheinlich wie auf Capri auch, dass es einfach tagsüber voll mit Besuchern ist, mit diesen Tagestouristen und auch wie in Venedig. Und dann, wenn abends die Leute fahren, dann ist es der schönste Ort der Welt.
Ja, dazu muss man ja auch wirklich sagen, dass es an dieser Küste extrem schöne Hotels gibt. Ich habe schon so viele tolle gesehen. Also wir hatten letztes Jahr eins auch ganz groß im Heft, La Sirenöse in Positano. Das ist jetzt, glaube ich, eher aus der hochpreisigeren Kategorie, aber es sieht einfach wirklich toll aus, liegt grandios und da ist jedes Jahr ein zeitgenössischer Künstler oder eine Künstlerin am Werk. Dann gibt es das Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, ein ehemaliges Kloster und Wahrzeichen und heute eins der Luxushotels dort und die schon erwähnte Villa Treville, wo schon dieses ganze Hues Hu zu Gast war. Wenn man sich da mal so festguckt, kriegt man wirklich Lust hinzureisen und mehrmals über Nacht zu bleiben. Silvia, wo habt ihr denn damals geschlafen?
Wir haben es nicht mehr recherchiert bekommen, weil es ja auch schon ein bisschen her ist. Die anderen Flitterwochenhotels, das waren wirklich tolle Häuser, habe ich noch total präsent. Aber ausgerechnet das in Positano nicht. Und das sage ich jetzt nicht, damit es mein Geheimtipp bleibt. Es ist wirklich wahr. Es ist wie ausgelöscht. Aber jetzt haben wir ja deine tollen Tipps und den Tipp deiner Reisebekanntschaft merke ich mir auf jeden Fall, Anja. Oder wir fahren einfach das nächste Mal nach Ravello und treffen uns dann bei San Michele.
Ja, total gerne. Das würde mich riesig freuen. Ich empfehle das Hotel immer wahnsinnig gerne weiter, weil es einfach wirklich ein absoluter Herzen Ort ist und die Leute einfach auch super sind.
Also mich hast du einmal mehr überzeugt. Ich habe jetzt noch mal mehr das Gefühl, schon irgendwie dort gewesen zu sein und ich verspreche mir selbst hiermit eine baldige Reise, am besten Off-Season und mit Anjas Tipps im Gepäck. Wir hoffen, dass wir euch auch Lust auf die Amalfi-Küste gemacht haben. Schreibt uns gern unter podcast@merian.de. Die nächste Folge hört ihr dann am 16. Mai und dann geht's auf die andere Seite der Welt nach Australien. Anja, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns diese vielen tollen Tipps mitgebracht hast. Hat wieder total viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön für die Einladung und wieder sehr, sehr schön mit euch. Bis bald. Ciao.
Tschüss. Bis dann.